Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Werder gewinnt 3:3. Was der Kicker da gestern nach der Partie gegen Leverkusen geschrieben hat, das haben wir doch irgendwie alle gefühlt. Was war das für ein Spiel? Da waren unglaublich viele Geschichten drin. Erzählen wir euch heute alle. Natürlich müssen wir aber auch noch ein wenig über mögliche weitere Transfers spekulieren. Und daher wird der Nachspieldeich heute sicher pickepacke voll sein. Ihr wart auch wieder mit voller Macht am Start. Habt uns mit euren Worten gefüttert. Wie immer top. Danke dafür. Für alle, die nicht im Bilde sind, die nicht wissen, wie es läuft, vielleicht noch einmal der kurze Hinweis, ihr schreibt oder sprecht einfach an unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 98 21, dreimal die 8 und die 4, und wir bauen das dann hier ein. Dann seid ihr Teil des Nachspieldeichs. Heute schnacke ich mit dem Mann, der lange nicht verbal in meinem Leben war. Umso mehr freue ich mich auf unseren Austausch. Trommelwirbel für meinen Deichstubenkollegen Bjarne Vogt.
Moin Alex, grüße dich. Ich freue mich sehr, dass wir beide wieder miteinander sprechen. Nach der sehr langen Sommerpause. Ich habe dich vermisst. Also es wird wieder Zeit jetzt.
Dito, das kann ich nur zurückgeben. Ja, und dann so ein Auftakt gestern zu Hause. Das Stadion in Ekstase, wir zwei mittendrin. An unterschiedlichen Orten. Was war das gestern bitte?
Ja, unglaublich. Glaube ich, ein Fußballspiel, was wirklich alles hatte, alles an Geschichten. Eigentlich Geschichten für 4 Spiele, fairerweise. Also ich weiß gar nicht, wo ich mit der Arbeit heute Morgen eigentlich hinkommen soll, wie ich das alles auffangen soll. Unglaublich. Eigentlich etwas, glaube ich, ich habe es gestern irgendwo gehört, da hat mir jemand gesagt, was die Fußballseele oder beziehungsweise die Werderseele, glaube ich, mal wieder gebraucht hat. Ne? Ein Spektakel, auch wenn es am Ende ja, komischerweise, du hast es eben angesprochen, 3:3-Sieg, es ist ein Unentschieden, natürlich, klar. Ne? Also es ist nur ein Punkt, aber es hat sich für alle, glaube ich, wie ein Sieg angefühlt, weil es einfach so emotional war und besonders dann zu 10 hinten raus eine super kämpferische Leistung.
Ja. Das hatte einfach Dortmund-Vibes gestern, das Ding. Also ganz ehrlich, habe ich selten so erlebt. Also auch, dass man selbst sich so über ein Unentschieden freut. Aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass im Vorfeld kaum jemand damit gerechnet hat, dass Werder gegen Leverkusen einen Punkt holt. Auch wir zwei haben ja geschnackt miteinander die Woche. Und wir sind, glaube ich, gerade alle umgeben von vielen Bedenkenträgern. Sind auch teilweise ja selbst welche, weil wir uns einfach Sorgen gemacht haben. Das liegt nicht daran, dass wir unserem Team nicht zutrauen, aber wir haben einfach noch zu viele Themen auf dem Tisch mit Werder. Verletzte, ja, die noch offenen Posten, insbesondere im Sturm, und dann noch die Eingliederung neuer Spieler. Wobei, es kam ja auch Hoffnung in der Woche. 2 Neuzugänge. Am Dienstag hat Laie Yukinari Sugawara an der Weser eingecheckt. Am Donnerstag haben wir dann Isaac Schmidt begrüßt. Ja, und Bianca aus Begdorf, die schreibt dazu, was für Debütanten, Yuki und Isaac Schmidt, die funktionieren sofort. Ja, fand ich auch erstaunlich, dass sie sich trotz ihrer kurzen Zeit bei Werder so schnell eingefunden haben. Schmidt 5 Minuten nach seiner Einwechslung in der 71. ganz abgezockt mit dem 2:3. Ordne uns ihn und auch Yuki mal ein. Auf welche Spielertypen dürfen wir uns da freuen?
Ja, also erstmal ist es ein Kuriosum. Ich habe es jetzt vorhin beim Text nochmal recherchiert. Also es ist jetzt nicht der erste Spieler, der bei seiner Heimpremiere in den letzten 1-2 Jahren direkt trifft. Ne? Wir denken da so ein bisschen an Julian Malatini zurück, damals gegen Freiburg, der so ganz ähnliches Tor gemacht hat, auch den Torwart dann umkurvt hat, wie es Isak gestern gemacht hat. Ein Oliver Burke hat damals bei seinem ersten Spiel getroffen. Also irgendwie scheint das ja so ein Gesetz bei Werder zu sein, eine Tradition, dass man dann beim ersten Spiel auch direkt treffen muss im Weserstadion. Wir haben danach mit ihm sprechen können. Er ist natürlich, es waren ganz, ganz viele jetzt für ihn die Tage. Werder wollte ihn ja seit über 2 Monaten eigentlich verpflichten. Dass das so lange gedauert hat, hat er gestern auch gesagt, er hat so viel gekämpft für diesen Transfer. Er will hier unbedingt hin, weil er eben hier die große Chance auf mehr Spielzeit sieht. Die hat er in England nicht bekommen, fairerweise, im letzten Jahr. Hat er gerade mal ein bisschen mehr als 70 Minuten in der zweiten englischen Liga gespielt. So, das darf man auch nicht unter den Tisch kehren lassen. Aber ist ein sehr flexibler, variabler Spieler, der halt gestern ja auf dem rechten Flügel eingesetzt wurde. Ist ja eigentlich Außenverteidiger. Kann rechts wie links, aber kann halt eben auch offensiver spielen. Das hat er früher in der Schweiz häufiger gemacht. Bringt halt ein ganz gutes Tempo mit. Ein ziemlicher, ja, Bulle, würde ich sagen. Ein sehr robuster Typ, wenn er so vor mir stand. Also da, der bringt schon ein bisschen was mit. Und ja, hat gestern mit seinen tiefen Läufen, nicht nur bei dem Tor, sondern allgemein echt nochmal für Schwung gesorgt. Mhm. War aber fairerweise natürlich aufgrund dieser kurzen Zeit, der Treffer, klar, war super, aber ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, dass ja halt Yuki gestern ein wahnsinniges Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Also es zu schaffen, der hat ein paar mehr Trainingseinheiten in den Knochen gehabt, 4, glaube ich, an der Zahl waren es, es zu schaffen, nach 4 Trainingseinheiten es so wirken zu lassen, als wäre man seit Jahren Teil der Mannschaft, muss man erstmal so hinbekommen. Clemens Fritz meinte danach zu mir, er hat keinen einzig wirklich großen Fehler von ihm oder keinen einzigen Fehler überhaupt von ihm gesehen. Mhm. Ich müsste nochmal in die Recherche gehen, um das Ganze so gegenzuprüfen. Aber es war definitiv ein super souveräner Auftritt und macht deutlich Mut für mehr, dass diese große Personallücke halt aufgrund dieser vielen Verletzten rechts hinten mit Sugawara geschlossen wird.
Ja, jetzt muss das Weserstadion nur noch seinen Nachnamen lernen. Das war gestern noch so ein bisschen durcheinander, Kraut und Rüben, als irgendwie die Startaufstellung rausgegeben wurde, musste ich so ein bisschen schmunzeln. Aber ich glaube, beim nächsten Heimspiel, dann können wir das. Und auf den freuen wir uns richtig. Also das habt ihr uns auch nochmal geschrieben. Mhm. Genau, endlich ein Spieler, der offensichtlich, ich meine, wir können jetzt nur das bewerten, was wir gestern gesehen haben, müssen wir auch mal sagen, aber doch sehr verlässlich auf dem Feld daherkommt. Und da spiegelt sich dann auch der Marktwert wieder offensichtlich, oder?
Ja, wie gesagt, der hat im letzten Jahr in der Premier League, auch wenn er mit Southampton abgestiegen ist, der hat trotzdem über 30 Pflichtspiele dort gemacht. Er hat über 150 Pflichtspiele in der Ehrendivisie in der Niederlande schon den Knochen. Also der bringt Erfahrung mit 25, ist japanischer Nationalspieler. Also das ist schon jemand, auf den du dich verlassen kannst. Nicht umsonst, du hast es eben angesprochen, ne? Ein 11-Millionen-Marktwert, also das hast du nicht mal eben so. Und einfach souverän. Und ich glaube, das ist wichtig für diese ja noch sehr junge Mannschaft. Wir werden ja gleich über die ganzen Talente auch sprechen, die drumherum dann noch rumlaufen.
Ja.
Weil halt eben auch so viele ja erfahrene Spieler mit Stay, mit Friedel jetzt gestern, mit Maxi Wöber, Mitchell Weiser auch längerfristig fehlen. Ist es einfach wichtig, dass du da Neuzugänge bekommst, die du nicht langfristig noch erstmal einbauen musst, sondern die auch sofort funktionieren können. Und das hat gestern bei Sugawara super funktioniert. Wie gesagt, bei Schmidt dann mit dieser besonderen Geschichte auch in dieser kurzen Einsatzzeit. Aber bei Sugawara hat man gesehen, das ist jemand, der bestimmt auch mal irgendwann Täler durchlaufen wird. Kann gut sein, aber der trotzdem erstmal eine verlässliche Größe sein kann.
Ja, starke Präsenz auf jeden Fall auf dem Platz. So, jetzt hast du die anderen Debütanten schon angesprochen. Das Startelf-Debüt gab es gestern auch für Karim Koulibaly. Ja. 18 Jahre alt, der Junge, kommt aus Werders U19 und das Spiel gestern, kann man echt sagen, das war seine Geschichte. Er war von Beginn an dabei, weil Marco Friedl ja verletzungsbedingt gefehlt hat. Hatte, muss man so sagen, eine komplizierte erste Hälfte. Mhm. Leitet mit seinem Fehlpass das 0-1 ein. Das ist so ein Schreckensmoment im Stadion, wo du dir denkst, der arme Kerl. Das kann, glaube ich, jeder nachempfinden, dass dir sowas passieren kann auf dem Feld. Darf eigentlich nicht. Gut. Aber was der macht, der zeigt Rückgrat und gleicht dann irgendwann diesen Fehler wieder aus mit dem 3-3. Was für eine Story. Und dazu haben wir auch das hier bekommen. Für mich emotional das geilste Spiel seit dem Aufstieg. Koulibaly hat die komplette Palette der Emotionen in 90+5 Minuten erlebt. Mist gebaut, trotzdem den Rücken gerade gemacht, weitergearbeitet, nicht aufgegeben. Und am Ende wirst du dafür belohnt. In einem Spiel wahrscheinlich mehr gelernt als in all den Jahren im NLZ. Ja, du hast ihn ja schon ein paar Tage mehr erlebt. Mhm. Was ist der Karim für ein Typ? Offensichtlich ja einer, der einstecken kann und sich selbst gut reguliert.
Ja, wirklich, absolut. Also er ist, so wie ich ihn bisher wahrnehmen würde, ich durfte jetzt ein, zwei Mal bisher mit ihm sprechen auch, und das, was man so über ihn hört, wenn man über ihn spricht, ist, er ist, glaube ich, auch einfach ein wilder Typ, ne? So wie er halt auch verteidigt, so wie er spielt, aber halt auch jemand, der einfach cool bleibt, der selbstbewusst ist. Und das ist, glaube ich, genau das gestern, was man mitnehmen darf und kann von außen. Du hast es eben angesprochen, mit 18 Jahren bei deiner Startelf-Premiere im Weserstadion nach 5 Minuten so einen Fehlpass zu machen, da hätten es auch andere gegeben, die hättest du wahrscheinlich 10 Minuten später auswechseln müssen, weil du einfach total verunsichert gewesen wären. Und es gehört zu seiner Geschichte dazu, dass er eben auch noch diesen Riesenbock, oder was heißt Riesenbock, aber einen Patzer macht kurz vor der Halbzeit, wo dann ja der Leverkusener Lattentreffer draus entsteht. Also das hätte ja noch mal übler ausgehen können. Es ist aber auch die Wahrheit, dass er mit pro Minute im Spiel peu à peu immer stärker geworden ist, sich von zweiter Halbzeit eigentlich kaum bis gar keinen Fehler mehr gemacht hat. Ja, dass er dann hinten raus halt, wie gesagt, zum Helden wird mit dem 3-3, ist einfach eine kitschige Geschichte, die ja wahrscheinlich wirklich irgendwie nur so der Fußball schreibt, auch wenn er so eine Floskel ist, die ich eigentlich nicht mag, aber irgendwo passte sie gestern wie die Faust aufs Auge. Und er ist, und das hat Horst Steffen und auch Clemens Fritz danach betont, dass du es schaffst mit 18 Jahren, und er hat ja nicht danach nur noch irgendwelche Sicherheitsbälle gespielt, dass man sagen kann, okay, der hat dann ab der 5 Minuten einfach jeden Ball langgeschlagen und siehst halt immer gut aus, sondern er hat ja trotzdem 90 Minuten lang sich, ja, diese, sich getraut, jeden Ball irgendwie zu lösen, also im Aufbauspiel auch jeden Ball zu fordern und weiterhin seine Lösungen zu suchen. Und das so zu machen, dass du dabei Fehler machst, egal ob du 18 bist oder 23, 25, 30, das gehört zum Fußball dazu, das ist ganz normal, das sollte man ihm auch zugestehen. Aber überhaupt diese Reife und diese, ja, Horst Steffen nannte es Mannhaftigkeit zu besitzen, einfach nicht aufzustecken, das gebührt schon großen Respekt.
Jetzt muss man natürlich allerdings auch sagen, wenn wir es mal von der anderen Seite sehen, und ich bin gestern mit einer Stimmungsmelange quasi ins Stadion gegangen, auch als ich die Aufstellung sah. Also ich dachte, okay, so wie Steffen jetzt aufgestellt hat, das kann hopp oder top sein. Angenommen, das Spiel wäre jetzt nicht 3-3 ausgegangen gestern, dann hätte es sicherlich auch wieder kritische Stimmen gegeben, die gesagt hätten, na siehste, so läuft das halt, wenn man die Jungen in das Spiel bringt von Anfang an. Die machen dann solche Schnitzer, solche Fehler, damit können wir nicht durchstarten. Was mich mal interessieren würde, also auch wenn wir das jetzt so unterschreiben, das kann jedem so passieren, sollte nicht, wie schnell wird er das abstellen können? Weil das hat ja auch mit Ankommen in der Bundesliga zu tun und mit der Spielpraxis, die du erstmal brauchst. Also ich meine, dass du da am Anfang als junger Spieler mit 18 vielleicht auch wackelig daherkommst, das könnte sich ja vielleicht auch dann durchziehen wie ein roter Faden.
Das Positive ist natürlich jetzt am Ende dadurch, dass er halt dieses Erfolgserlebnis hinten raus hatte, dass das erstmal das Ganze überschattet. So, dass aber trotzdem halt diese Patzer, diese Schnitzer in der ersten Hälfte, Steffen sagte es gestern, ihm ganz klar aufzeigen, woran er noch zu arbeiten hat. So, dass das jetzt nicht alles schon gut gelaufen ist direkt im ersten Spiel, man sich denkt, ach komm, der kann jeden Risikoball so weiterspielen. Ne? Horst Steffen hat es klar gesagt, die Passfenster in der Bundesliga sind halt einfach deutlich schneller zu, als es eben in der A-Jugend dann der Fall ist. Und ich glaube, daher ist es eigentlich vielleicht sogar sehr, sehr gut gewesen jetzt im Nachhinein, dass Coulibaly direkt so viel erlebt hat in seinem ersten Spiel und auch ganz klar für sich erkannt hat, okay, ich muss da einfach schneller und genauer noch werden in meinen Zuspielen, weil ansonsten sieht das hier jede Woche irgendwann so aus. Ne? Nicht jeder Gegner hat die Qualität von Bayern 04 Leverkusen, aber in der Bundesliga wird sowas halt super doll und sehr, sehr häufig bestraft. Und ich glaube schon, dass man mit ihm da weiter hart dran arbeitet. Er und Čović, das muss man ja, die würde ich mal zusammen so zählen, beide mit 18 gestern. Ja. Also nochmal, dass die überhaupt auf so einem Niveau dort so schon mit performen können und dass man nicht ich glaube, Patrice Čović ist die meisten Kilometer auf dem ganzen Platz gefühlt gelaufen, so viele Ballkontakte gehabt, dass sie sich das schon trauen, mit 18 da in einer an sich verunsicherten Mannschaft, in einem verunsicherten Umfeld, einfach so sich reinzuwerfen und sagen, hey, komm her, ich traue mich jetzt zu, einfach auch das Spiel so ein bisschen an mich zu leiten und an mich zu reißen, das ist schon was Besonderes und dementsprechend glaube ich, dass solche Spiele ihnen unvorstellbar in der Entwicklung weiterhelfen werden.
Absolut. Dann hast du natürlich noch die alten Spieler oder die schon lange dabei sind. Und zu denen haben wir auch einen Kommentar von euch bekommen. Übrigens, schickt gerne immer euren Namen mit. Dann können wir euch nämlich direkt ansprechen. Moin, liebe Deichstube. Bei aller Freude und Erleichterung über das 3-3 nach diesem Spielverlauf ärgert es mich riesig, dass erfahrene Spieler wie Stark gestern oder Bittencourt in Bielefeld unser Team noch zusätzlich schwächen. Das kann man eigentlich irgendwann nicht mehr kompensieren. Auf Leo muss man nicht mehr näher eingehen, aber beide Fouls von Stark waren Grätschen mit vollem Risiko im oder zentral vorm 16er. Das darf ihm nie und nimmer passieren. Ja, vielleicht nochmal ein Wort zu Niklas Stark und seiner Rolle. Das war ja eindeutig gelb-rot.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Gestern eigentlich ist er als Kapitän aufs Feld gegangen und war natürlich, sollte der Anker hinten sein in dieser neu formierten Viererkette, wie gesagt, mit Sugawara rechts, mit Coulibaly neben ihm dann, hat meiner Meinung nach auch neben diesen beiden Aktionen weiterhin ein gutes Spiel gemacht. Er bringt ja eigentlich immer eine relativ gute Zweikampfstärke mit. Bei der zweiten Grätsche, wie gesagt, da stehen sie vorher schon falsch. Also es ist dieser eine lange Ball, der niemals so durchgehen darf. Ne, da stimmt die Abstimmung zwischen ihm und Sugawara überhaupt gar nicht. Das ist eigentlich schon der erste Fehler. Und dann natürlich darf er da so dann nicht mehr runtergehen. Er versucht zwar alles, das irgendwie zu retten, aber wie es eben schon angesprochen wurde, ein Mann mit seiner Erfahrung, der ist 30 Jahre alt, der müsste eigentlich dann wissen, es hat nicht nur mit seiner gelben Karte zu tun, sondern allgemein in dieser Situation, dass er da nicht mehr so runtergehen darf. Es kommt halt einfach vieles obendrauf. Ne? Also Clemens Fritz sagte es gestern, also als er die Szene gesehen hat, dann auch noch das 1-3, du warst wieder einer weniger, hat auf der Tribüne wirklich gesagt, ja, was möchte eigentlich der liebe Gott noch von uns allen? Gerade, ne? Also was passiert denn hier noch gerade rund um Werder? Im Ende war es natürlich die Initialzündung, dass es dann für diese unvorstellbare, ja fast epische Schlussphase noch gekommen ist. Aber wie gesagt, die Einschreibung ist richtig, dass es jetzt schon zum zweiten Mal so ist, dass ein erfahrener Spieler, der absolut zu den Leistungsträgern im Team gehört, ihm etwas unterläuft, was ihm eigentlich nicht nur in dieser Situation, sondern allgemein nicht passieren dürfte.
Bevor wir jetzt noch über weitere Spieler sprechen und auch auf die nächsten 32 Stunden schauen, it's crunch time, lass einmal das Spiel durch den Escher-Scanner laufen und hören, wie unser Deichstubenfreund Tobi die Partie gelesen hat. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Mann, 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 was war das für ein Spiel im Bremer Weserstadion? Ich muss aber jetzt erstmal die Euphorie ein bisschen killen und ich bin ja hier für die taktische Analyse zuständig. Deswegen fangen wir mal ganz vorne an. Werder Bremen hat gegen Bayer Leverkusen mit der bestmöglichen Elf gespielt, was momentan natürlich angesichts von Verletzungen ziemlich schwierig ist. Trotzdem hat Trainer Horst Steffen an seiner taktischen Formation nicht gerüttelt. 4-2-3-1 hieß das, mit Marco Grüll vorne im Sturm. Doch Werder Bremen war diesmal ein bisschen anders eingestellt, hatte ich das Gefühl. Sie haben ein bisschen mehr in die Breite gespielt. Ginma hat sich sehr breit positioniert, aber auch Mangula. Man hat versucht, vielleicht so ein bisschen dieses Leverkusener Fünferkette über die Flügel zu knacken und dann mit hinterlaufenden Außenverteidigern so ein bisschen Raum zu bekommen. Das Ganze war relativ schnell hinfällig, weil Bayer Leverkusen sofort den Fehler von Koulibaly ausgenutzt hat und danach aus einer etwas kompakteren Haltung gespielt hat. Bayer Leverkusen gerade das Zentrum sehr gut zugemacht mit einer sehr engen Manndeckung gegen Čović und gegen Linnen. Ich fand, nach der Pause war Leverkusen noch ein bisschen besser wieder im Spiel, als sie dann so auf 4-4-2 umgestellt haben, sie häufig im 4-4-2-Pressing waren. Da hatte dann Werder nicht so richtig die Antwort für. Werder noch immer mit Problemen, wenn sie das Spiel über die Außenverteidiger öffnen müssen, von dort dann wirklich weiter nach vorne zu kommen, wenn die Doppel-6 auch aus dem Spiel genommen ist. Dann kam die gelb-rote Karte und das 1-3 und das Spiel schien beendet. Doch Leverkusen hat gar nichts aus der Überzahl gemacht. Werder hat sich zwar im 4-4-1 zurückziehen müssen, doch Leverkusen hat gar nicht viel Ballbesitz, gar nicht viel hintenrum gespielt. Das hat es dann für Werder so ein Stück weit einfacher gemacht und dann wieder durch einen Fehler, einen Fehlpass von Poku und einem Herauskommen von Flecken kam das 2-3 und danach war es nur noch ein richtiges Tollhaus im Bremer Weserstadion. Man hat auch gemerkt, dass Leverkusen von der Atmosphäre so ein bisschen angesteckt wurde und wie gesagt, das war am Ende ein Fehlerspiel. Bei Bremen kann man wirklich die Moral hervorheben, auch ein Stück weit, dass sie sich spielerisch versuchen weiterzuentwickeln, aber gerade defensiv sind da noch Fehler im Pressing noch nicht ganz da, wo sie sein sollen. Da ist noch viel Arbeit für Steffen, aber erstmal nimmt man das natürlich gerne mit.
Ja, Papa Horst Steffen hat also noch eine Menge zu tun, aber auf mich wirkt er so, als hätte er das alles ziemlich gut unter Kontrolle. Das sah man ja gestern auch bei Skelly Alvero. Mein Impuls war, für den haben wir eine neue Position gefunden. Und auch ihr habt das so gesehen. Jan-Peter schreibt, kann man aus Alvero nicht einen Innenverteidiger machen? Gefiel mir sehr, sehr gut, was der da am Ende gespielt hat. Und Daniel findet, und bitte, wie gut ist Alvero als Innenverteidiger? Warum hat das noch nie einer vorher getestet? Ich bin so mega stolz auf die Jungs. Ja, das ist interessant, oder? Ich meine, auch Horst Steffen hat sich in der PK nach dem Spiel folgendermaßen zum neuen Job Profil von Skelly geäußert.
Ich hatte erfahren, dass Skelly das auch schon mal gespielt hat. Das war das, was ich eingeholt hatte. Ich hatte auf Kuli gesetzt, auf Niklas gesetzt und das war der Plan, dass sie das durchspielen und dass Skelly dann gegebenenfalls als Kandidat zur Verfügung steht, falls jemand ausfällt von den Jungs und so ist es dann auch gekommen.
Genialer Plan. Bjarne, werden wir Skelly nun häufiger auf der Position des Innenverteidigers sehen? Ich meine, auf der Position des Sechsers hat er ja bisher nicht so gezündet, um es mal diplomatisch auszudrücken.
Ich wollte gerade sagen, es war definitiv gestern ja vermutlich die beste Vorstellung, die er bisher im Werder-Trikot absolviert hat. Ich müsste jetzt sonst mal im Archiv kramen, aber es war wirklich eine gute Leistung nach seiner Einwechslung. Da war er nicht alleine, wie gesagt, er kam halt auch in diese Phase rein, wo es allgemein im Team dann deutlich besser hinten raus lief. Aber er hat definitiv seinen Teil dazu beigetragen, ist gut gemacht. Es kann natürlich gut sein, dass er mit seiner Körpergröße und er braucht natürlich ein bisschen, bis er sich auch sonst aufdreht, halt auf der 6, wo du dann sehr, sehr schnell, wenn du den Ball bekommst, im Rücken irgendwie sofort Gegnerdruck hast, dass ihm das vielleicht mehr liegt, wenn du von hinten raus wirklich mit einer Ruhe dann den Ball spielen kannst und nicht sofort immer halt irgendjemanden im Nacken hast, ne, und den dann mit deinem großen Körper den Ball abschirmen kannst, aber halt unglaublich lange brauchst, bis du ja die Gräten irgendwie in die richtige Reihenfolge bekommst. dass er jetzt ganz viele Spiele da hinten macht, würde ich jetzt trotzdem einfach aufgrund der Konkurrenz irgendwie streiten. Es ist natürlich so, Niklas Stark fehlt jetzt für das nächste Spiel in 2 Wochen in Gladbach. Es muss noch so ein bisschen geschaut werden, was passiert mit Marco Friedl. Da ist man eigentlich ganz positiv, dass er es bis dahin wieder zurückschafft. Ein Amos Pieper kommt ja auch irgendwann von so einer Hüftoperation Mitte September zurück. Ob das schon für Gladbach ist, noch ein Fragezeichen. Das heißt, wie gesagt, da sind normalerweise nominell ja stärkere oder gesetztere Innenverteidiger, sodass ich nicht glaube, dass wir Skelly so unglaublich häufig da noch sehen. Aber es hat ihm, glaube ich, einfach nochmal richtig gut getan. So mal wieder so ein Selbstbewusstsein, mal wieder sowas, ein positives Erlebnis zu haben, auch mal an einem positiven Erlebnis für Werder dran teilgenommen zu haben, auf dem Platz gestanden zu haben, ist eigentlich das Beste, was ihm passieren konnte. Und vielleicht ist es wirklich etwas, wo man dann, man spekuliert ja auch noch so drüber, ob jetzt diesen Sommer, weiß ich nicht, aber vielleicht im Winter, dass das irgendwann auch nochmal ein Kandidat für ein Leihgeschäft ist, auf diesem neuen Jobprofil sich das Leihgeschäft dann auszusuchen und zu sagen, hey, wir müssten ihn dann irgendwo, wo er genau da versucht, eine Innenverteidigung und Spielpraxis zu sammeln. Er hat auf jeden Fall da gestern großes Potenzial gezeigt. Aber nochmal, dass die Innenverteidigung jetzt Skelly und Karim Koulibaly für die nächsten Wochen heißt, da müsste schon personell weiterhin so viel Unglück passieren. Ansonsten kann ich mir das schwer vorstellen.
Ja. Naja, aber es ist ja immer gut, wenn du eine Backup-Option hast. Wir haben ja schon wilde Dinge gesehen mit Verletzungspech und so weiter. Ja. Ich meine, das begleitet uns ja nach wie vor. Und du hast es gerade schon gesagt, ne, wenn deine etablierten Spieler dann ausfallen. Zu wissen, dass er dann derjenige sein könnte, der in die Stelle oder an die Stelle des Innenverteidigers tritt. Es finde ich erstmal gut. Also eine gute Idee und finde ich auch interessant, dass der Horst Steffen das so gesehen hat und sich da aufgeschlaut hat. So soll es sein als Trainer.
Ja, und ist, glaube ich, einfach wichtig auch für alle da draußen. Also da muss man jetzt ja keinen großen Hehl drum machen. Du hast es vorhin versucht, ein bisschen diplomatisch auszudrücken, aber es gibt ja auch einfach schon sehr, sehr viele Menschen oder gab sehr viele Leute im Werder-Umfeld, die ihm so ein bisschen diese Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen haben nach der letzten Rückrunde und den Auftritten dort. Und ich glaube, allein dafür war es ein wichtiges Signal, dass deswegen ist jetzt nicht plötzlich alles gut und alles Sonnenschein, aber dass er gestern definitiv diese Tauglichkeit und diese Qualität, die er mitbringt, eine Ruhe am Ball, eine Zweikampfstärke, in der Luft eine Stärke, dass er die halt mitbringt und dass er die mal wieder abgerufen hat. Und das war, glaube ich, für ihn persönlich, aber auch nach außen hin einfach ein wichtiges Signal.
Wir gehen ein Häuschen weiter und schauen auf den Mann, von dem ich mir wünschen würde, dass er nächste Woche noch auf dem Feld steht beim Training, denn es ist ja Länderspielpause, Romano Schmid. Also es gab und gibt ja viele Gerüchte um seinen Abgang. Lass uns mal in die Gerüchteküche an den Herd gehen. Geht er oder bleibt er?
Ja, sehr, sehr spannend. Also,
lass mal kochen.
Es kocht fast über das Wasser, so viel kocht es. Was erstmal sehr spannend ist, um da vielleicht jeden mitzunehmen. Romano Schmid hat in diesem Sommer eigentlich so ein bisschen über den Verein verlauten lassen, dass er öffentlich erstmal nichts sagen wird. So, ne? Also er ist ja sonst eigentlich jemand, der sich verlässlich nach Spielen auch irgendwo hinstellt in Mixzones und es war relativ schnell öffentlich klar, er wird in diesem Sommer nicht sprechen, solange seine Zukunft nicht geklärt ist. Er lief allerdings gestern in der Mixzone an uns vorbei und wir haben ihn angefragt, wie wir es jetzt schon häufiger mal gemacht haben und im Gegensatz zu den ganzen letzten Wochen hat er nicht abgewunken, sondern hat gesagt, ja alles klar Jungs, ich nehme mich kurz Zeit für euch. Und kam zu uns, hatte allerdings ein ganz großes Tape, so zwei, drei Tapes rund um den Nacken und stand auch ganz schräg vor uns und meinte, er hätte sich den Tag davor eine Art kleinen Hexenschuss zugezogen, weswegen er unvorstellbare Nackenschmerzen hat und im Spiel eigentlich auch nur aufgrund dieser Tapes und ganz viel Wärmesalbe und wahrscheinlich auch noch drei, vier Medikamenten überhaupt auflaufen konnte. Sagte so ein bisschen suffisant, vielleicht habe ich auch so große Nackenschmerzen, weil ich so häufig auf mein Handy gucke, was noch alles passiert. So, ne? Also okay. So ein bisschen in die Richtung. Dann haben wir ihn natürlich nach seiner Zukunft angesprochen und er sagte, okay, stand diese klassischen Floskeln, stand jetzt bin ich Werder-Spieler, ich kann es euch noch nicht zu 100% sagen. Also er hat, das muss man dazu sagen, kein klares Bekenntnis gesagt. Er hat aber nochmal bestätigt, besonders auch mit dieser Atmosphäre im Weserstadion, was das für ihn für ein Privileg ist, für Werder zu spielen. Und dass er das Gefühl hat, dass er aktuell halt, wie gesagt, von der Länderspielpause wiederkommt nach Bremen. Wir haben natürlich Clemens Fritzer nachher nochmal gefragt, Horst Steffen genauso, die haben es auch alle gesagt. Unser Gefühl ist, er kommt wieder zurück. Also es war jetzt nicht sein letztes Spiel für Werder irgendwie. Es kann allerdings weiterhin keiner sagen, weil eben in diesen letzten paar Stunden immer nochmal verrückte Dinge passieren und Werder kann halt einfach finanziell, könnte selbst, obwohl man ihn bräuchte, könnte man einem guten Angebot, wir reden hier über 15 Millionen plus für Romano Schmid am selbst letzten Tag, könnte man nicht absagen. Weswegen halt kein.
Also da wäre so die rote Linie, also finanziell, ja? Oder was würdest du sagen?
Ungefähr. Also sein Marktwert liegt bei 17 Millionen, ob man die wirklich genauso bekommt, es steht so ein bisschen in den Sternen. Hängt halt auch davon ab, von welchem Markt, ob jetzt wirklich aus England, aus Italien, von wo das Angebot kommen würde. Bis Samstag hatten sie halt keins vorliegen. Also das ist halt das große Thema.
Ich wollte gerade sagen, also das ist so ein bisschen Mangel der Optionen, ne?
Ich wollte gerade sagen.
so habe ich es auch verstanden, dass der Verein nicht wirklich, und das hätte ich ja gedacht, um ehrlich zu sein. Also, dass ein Romano Schmid ist ja insofern, ich meine, der Markt ist ja jetzt so heiß gelaufen. Mhm. Donnerstag haben wir, glaube ich, alle Nackenschmerzen gehabt, weil wir den Woltemade-Deal gar nicht fassen konnten. Ja. Den musst du ja auch erstmal verschmerzen, wenn du weißt, du hast den ablösefrei gehen lassen. Ja, ja. Aber heißt, ne, also am Markt ist Bewegung und für viele ist ja dann so ein Romano Schmid, also ich denke jetzt insbesondere an England, ist das ja Portokasse, oder? Also den für 15 Millionen zu verpflichten, müsste ja eigentlich dann Selbstläufer sein. Also insofern interessant, dass es diese Angebote Stand jetzt noch nicht gibt, aber wir wissen auch alle, der Deadline Day hat schon viel in Bewegung gebracht und da kann noch richtig was gehen in den nächsten Stunden. Aber vielleicht nochmal so zu seiner eigenen Haltung. Also du hast gerade gesagt, er ist natürlich einer, klar, der sich voll und ganz mit diesem Verein identifiziert. Andererseits ist er natürlich auch ein Spieler, der einfach einen kurzen Karriereslot hat. Das heißt also, der muss ja auch seine Chancen nutzen und das wäre ja nur der nächste konsequente Schritt für ihn, oder?
Absolut. Und er hat ja auch in diesem Sommer was versucht. Er hat ja nochmal seinen Berater gewechselt jetzt, ist zu einer Londoner Agentur gewechselt. Also nochmal mehr besser vernetzt kannst du auf der Insel dann eigentlich nicht sein. So, und es kommen ja auch immer mal wieder Gerüchte rauf, die sozusagen, dass er weiterhin stark, und das ist auch nach unserem Interesse, sich natürlich einen Wechsel nach England sehr, sehr gut vorstellen könnte. Was ich ja gestern super interessant fand, dass er sagte, okay, vielleicht ist das aktuell, weil wir ihn natürlich auf diese Gesamtstimmung auch angesprochen haben, unter anderem auch auf seine Tränen nach dem Frankfurt-Spiel. Da haben ja viele schon gedacht, das ist sein Abschied, ne? Dass er wie Zetti
in Bielefeld, war da eigentlich los?
Dass er gesagt hat, es hat ihn eigentlich eher, es war nicht sein Abschied, sondern es hat ihn so sentimental gemacht, dass Werder, die ganzen mitgereisten Werder-Fans, die trotzdem so doll unterstützt haben, obwohl er das Gefühl hatte, er war noch nie auf einem Fußballplatz so chancenlos wie in dem Spiel. Und er sagte, er hatte das Gefühl, hey, die fahren 5.000, 6.000, ich weiß es nicht genau, wieder Bremer mit und die unterstützen hier danach. Und wir haben hier eigentlich gerade 90 Minuten lang sind wir nur im Ball hinterhergelaufen. Und also zumindest hat er es uns gestern so begründet und sagte auch, er hat allgemein in dieser Vorbereitung für sich gelernt, er ist jetzt ja, gehört ja langsam auch zu den gestandeneren Spielern mit, ich glaube 25, dass vielleicht diese nächste Aufgabe für ihn im Leben nicht die ist, die er dachte, dass er auf sich selber erstmal guckt, sondern dass er, also mit einem Karrierewechsel zum Beispiel, sondern dass er halt eben vielleicht in so einen Umbruch, so ein neues Team mit jüngeren Spielern an seiner Seite halt auch führen und lenken soll. So, und das war fand ich gestern einen interessanten Ansatz, dass er das anscheinend für sich gerade so ein bisschen als Challenge sieht, so hey, als Herausforderung, vielleicht ist das mein nächster Schritt und nicht einfach nur dem Geld und gucken, wo kann ich hier am nächsten den nächsten Schritt für mich selbst machen. Nochmal auszuschließen ist es trotzdem weiterhin nicht, aber gestern klang es zwischen den Zeilen zumindest mehr danach, dass er sich einen Wechsel, oder beziehungsweise, dass es eher für einen Verbleib aktuell spricht, als für einen Wechsel, weil halt eben fairerweise auch die Angebote bis jetzt noch nicht da waren.
Ja, und eigentlich gab es ja auch die Aussage von Werder, dass man den jetzt gar nicht mehr gehen lassen kann, aber du hast gerade gesagt, Geld regiert die Welt, also wenn das Angebot kommt, das du nicht ablehnen kannst, dann ist es auch klar, dann musst du reagieren.
Der VfB Stuttgart hat auch mal sehr öffentlich vor wenigen Tagen gesagt, dass Nick Woltemade in diesem Sommer nicht mehr zur Verfügung steht als für den Verkauf und gestern hatte er einen Anzug in Newcastle an, also dementsprechend kann man mal sehen, wie schnell das Ganze sich wechselt oder sich drehen kann.
Und es war kein Anzug von der Stange wahrscheinlich. Nee,
der war einer der teureren Sorte. Aber für 90 Millionen ist auch in Ordnung.
Ne? Immerhin sieht Werder ja ein bisschen was davon, aber ich glaube, ich muss euch nicht mit in meine Gefühlswelt nehmen, was diesen Deal angeht. Lass uns lieber mal schauen auf den Tag morgen. Das ist ja für mich immer der spannendste Tag neben Heiligabend, wenn dann die dicken Geschenke kommen oder du sie abgibst. Das muss ich jetzt mal mit dir klären. Also meine Info ist ja, dass bis 18 Uhr noch getradet werden kann.
Bis 20 Uhr diesmal.
Dann wabert aber auch immer 20 Uhr. Ja. Also es ist 20 Uhr, ist auch safe, weil ich habe im Internet auch immer wieder zwei unterschiedliche Angaben. Aber du bist ja der Experte, du weißt es. So, ich glaube, gestern ist in der ein oder anderen Szene klar geworden, Werder fehlt klar ein Mittelstürmer, das wissen wir alle. Auch Verstärkung in der Mitte. Da hören wir mal in einen Beitrag von euch rein.
Die Länderspielpause muss unbedingt genutzt werden. Und von mir aus auch mit einem Seniorstürmer, aber irgendjemanden brauchen will. Ich bin gar nicht für das Talent aus München. Ich würde auch einen Sebastian Polter nehmen. Der ist Urbremer. Ich meine, okay, der hat auch eine starke Vergangenheit, aber einer, der so ein bisschen Keke so ein bisschen mit unterstützt, von dem er lernen kann. Und wer weiß, was da noch kommen kann.
Okay, das handeln wir mal kurz ab. Sebastian Polter ist Mittelstürmer bei Eintracht Braunschweig. Den Namen muss ich ehrlich gesagt erstmal nachschauen. Ist der im Topf, Bjarne? Weil dieser Name ist mir noch nicht untergekommen bisher.
Mir auch nicht. Also so weit kann ich das zumindest schon mal sagen. Also ich will trotzdem nichts ausschließen, weil Werder tatsächlich die Mittelstürmer-Position, da blockt man aktuell ganz gut, was Namen angeht. Aber würde ich persönlich trotzdem ausschließen. Einfach aus dem Grund, dass es zwar Seniorstürmer gerade genannt war, aber einfach, glaube ich, ein bisschen zu alt für das Profil ist, was man da sucht.
Jetzt wird das Talent aus München genannt. Ja. Wie stehen denn so die Aktien? Wie ist denn so der Stand mit Bayern?
Ja, auch da wurde ja eigentlich jetzt in den letzten Stunden das schon wieder ein bisschen runtergekühlt, dass er nicht zu einer Leihe zur Verfügung stehen soll. Es ist bei Werder so, das haben wir gestern nochmal versucht, mit Clemens Fritz halt auch zu besprechen. Es ist sehr schwer möglich, aktuell aufgrund der finanziellen Situation wirklich so eine 1A-Lösung zu bekommen, wie sie vielleicht in Anführungszeichen André Silva gewesen wäre. Also 1A-Lösung meine ich damit, der kennt die Bundesliga, der bringt eine gewisse Erfahrung mit, der bringt eine gewisse Grundqualität mit. Sondern dass es auch einfach sein kann, dass man am Ende sich an jemanden bedient, der aus dem Ausland kommt. Auch wenn wir gehört haben aus Italien, da waren ja sehr, sehr viele Gerüchte die letzten Tage von italienischen Stürmern.
Ja.
Soll das eigentlich eher nicht passieren. Aber dass man da jemanden holt, der die Bundesliga vielleicht noch nicht kennt, der vielleicht auch noch ein bisschen jünger ist, der aber halt Potenzial mitbringt, weil es halt eben in diesen letzten Stunden sehr, sehr schwierig ist, nicht jemanden auszuleihen, das passiert ja sehr häufig, aber für Werder an dem Regal jemanden auszuleihen. Man hat einfach eine gewisse Gehaltsobergrenze erreicht, so bei Werder, man hat dann nicht mehr viel Spielraum und dementsprechend muss dieser neue Stürmer damit reinpassen können, dass man sich dieses Gehalt noch leisten kann, das ist so ein bisschen der große Faktor aktuell. Es wird noch was passieren auf der Position, man sucht ja parallel auch noch einen Mittelfeldspieler, dass jetzt wirklich noch zwei kommen. Ich bezweifle es ein bisschen. Ich würde es aktuell bei Werder aber nicht ausschließen. Was wir gehört haben, ist für heute, für den Sonntag, ein Medizincheck schon mal vorsichtshalber gebucht worden. Das muss man ja immer ein bisschen anmelden im Vorhinaus. Also ja. Das muss nicht zwingend heißen, dass auch direkt schon heute einer über die Bühne geht. Aber es sind jetzt die ganz letzten heißen Stunden. Und der Mittelstürmer soll im besten Fall noch heute, aber natürlich dann spätestens morgen ankommen.
Ich hatte mir das irgendwie ein bisschen komfortabler vorgestellt, unsere Situation in diesen letzten Stunden. War ja auch anders angekündigt von den Verantwortlichen. Wie ist denn generell so die Stimmung? Denn man muss ja wirklich sagen, in der vergangenen Woche, dass Clemens Fritz und Co. ja doch recht angezählt sind von den Fans. Ja. Die haben einfach wirklich, die sind einfach gerade on fire. Und ich kann es auch ein Stück weit verstehen, weil man sich natürlich gewünscht hätte, dass da ein bisschen früher agiert wird.
Es ist schon viel Druck drauf. Das merkt man auch den beiden, also Peter Niemeyer und Clemens Fritz, aktuell an, wenn man mit ihnen spricht. Dass natürlich diese letzten Stunden jetzt sehr, sehr viel Druck drauf ist und auch die letzten Tage nicht komplett spurlos an beiden vorbeigegangen sind. Sie machen aber weiter ihre Aufgabe, so wie es halt das Geschäft halt mit sich bringt. Ne? Das hat Fritz gestern auch gesagt. Es ist ganz normal, dass dann Kritik aufkommt. Natürlich hat jetzt diese Woche mit in den beiden Transfers, die wir schon angesprochen haben, jetzt auch gestern mit diesem Erlebnis natürlich erstmal so ein bisschen allen gut getan. Ne? Dieser ganzen Werder-Seele gut getan, mal so ein bisschen wieder Erleichterung. Aber
ja, total.
Es bleibt trotzdem dabei, wie es ja auch vorhin angesprochen wurde, es muss halt jetzt auf der Mittelstürmerposition noch was passieren. Marco Grüll hat zwar gestern wieder einen sehr engagierten Auftritt gezeigt, ist aber eben kein richtiger Mittelstürmer. Und, das gehört zwar fairerweise auch dazu, Keke Topp hat es gestern super gemacht nach seiner Einwechslung. Na, hat wirklich vorne endlich mal richtig gut die Bälle gehalten. Diese Assist vor dem 2:3, wahnsinnig gut. Er hat aber eben bislang in der Vorbereitung noch das halt nicht gezeigt. Ne, wie gesagt, gestern super Lebenszeichen von ihm. Im besten Fall, hoffentlich baut er darauf auf. Er hat aber eben in der Vorbereitung die Chance nicht genutzt, sich da als Option Nummer 1 zu empfehlen. Und dementsprechend sucht man da halt auch noch jemanden. Sonst könnte man ja sagen, man hatte doch eigentlich einen Mittelstürmer im Kader. Aber man braucht halt noch eine Option dazu. Und es wird sehr, sehr spannend. Wie gesagt, wir versuchen auch händeringend irgendwie diesen Namen rauszufinden. Es ist in den letzten Tagen, Werder hat sich auch einige Absagen eingesammelt. Das haben wir auch gehört. Es kann auch gut sein, dass der Name vielleicht jetzt gerade erst wieder plötzlich heiß wird, weil der irgendwo gestern nicht im Kader stand und gemerkt hat, ich muss ja doch noch mal mich verleihen lassen, ich kriege sonst gar keine Spielzeit. Es ist in diesen letzten Stunden ja immer unglaublich viel möglich. Beispiel Sugawara, hat Fritz uns auch gesagt, die Woche davor war der noch gar nicht auf dem Markt. Das kommt dann manchmal leider wirklich erst, auch wenn es für viele vielleicht unverständlich ist, ganz, ganz kurzfristig zustande.
Du hast aber jetzt nicht die Sorge, dass da gar nichts mehr kommt.
Nein, also ich habe ihn gestern schon gefragt, wie optimistisch er ist, dass noch was passiert. Und da hat er schon gesagt, dass er sehr optimistisch ist. Dass es aber eben halt schwer umzusetzen ist. So, das merkt man Werder aktuell an, dass sie finanziell, was diesen Sommer angeht, dadurch, dass eben, Beispiel Romano Schmid, dieser ganz, ganz große Verkauf nicht zustande gekommen ist. Ne? Man hat Michael Zetterer für jetzt eine gute Ablösesumme verkauft. Man hat Marvin Ducksch, kann man sich weiterhin, werde ich wahrscheinlich nie wirklich verstehen, auch bei den ganzen Sachen.
Ich auch nicht.
Warum der, also dass man jetzt sehr wahrscheinlich mehr Geld für Nick Woltemade bekommt, weil der von Stuttgart nach Newcastle transferiert wird, als was man für Marvin Ducksch für seinen eigenen Topscorer
direkt
auch nach England bekommen hat, ist eigentlich ein Wahnsinn. Man hat für Ole Werner noch ein bisschen Kohle bekommen und dann war es das. So, und dementsprechend ist es halt so, dass Werder hat dazu in einem Bangula, auch wenn man den in 4 Raten abbezahlt, halt auch schon Geld ausgegeben, halt eben nur noch leihen kann und in dieser Leihe auch nicht in jeder Gehaltsgrenze mitgehen kann.
Nee, das ist limitiert, der Handlungsspielraum. Also, wir sind gespannt. Nimm uns mal mit rein. Welche aktive Rolle hast du denn bis morgen Abend? Bist du der Typ mit dem Schlapphut hinter der Hecke oder stehst du am Flughafen, um den Spieler schnellstmöglichst rüber zu shutteln zum Matchcheck?
Ich biete mich für alle.
Wofür wurdest du von unserer Deichstube eingeteilt.
Ich biete mich für alles an. Also Hauptsache der Schlapphut ist dabei, das wäre ganz wichtig. Tatsächlich werde ich morgen sozusagen vom Stadion ausharren. Da ist jetzt gerade schon mein Kollege Daniel Koteus sozusagen mit hart da schon aus. Wir sind natürlich jetzt die letzten Tage oder letzten 1-2 Tage jetzt eigentlich die ganze Zeit vor Ort, werden natürlich das alles im Blick haben und morgen eigentlich den ganzen Tag dort verharren. Also ich glaube, Daniel unterstützt mich dann da irgendwann noch, kommt auch noch dazu. Also wir werden da morgen mit einem größeren Aufgebot, Kamerateam und Fotografen, alles natürlich da sein, damit auch wir auch wirklich alles sofort ablichten können, wenn es dann soweit ist. Es stehen ja auch noch 1-2 mögliche Abgänge im Raum, ne? Die Kenny Salifu und Leon Opitz sollen noch unbedingt abgegeben werden. Da befindet man sich bei beiden in eigentlich guten Gesprächen. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass bis spätestens morgen Abend da halt die offizielle Bestätigung kommt. Aber dass eben dieser eine Stürmer noch kommen soll. Es wäre das vielleicht vorweg, also wenn das nicht mehr passiert, die Kritik, man muss nächste Woche über Fritz und Niemeyer in diesem Sommer reden. Falls das jetzt nicht mehr kommen sollte, wäre natürlich die Kritik noch mal deutlich angebrachter. Ich würde aber das immer noch mal abwarten wollen, weil es kann auch gut sein, dass da morgen ein Name aus dem Hut gezaubert wird, wo wir alle sagen, du meine Güte, hätten wir überhaupt nicht mit gerechnet.
Jo.
Und die Chance sollte man den beiden zumindest noch geben. Wenn das dann nicht der Fall ist, dann muss man halt noch mal neu reden.
Absolut. Also ich werde euch auf jeden Fall morgen mal einen Kaffee vorbeibringen.
Gerne.
Es ist ja meine morgendliche Joggingrunde und ich habe auch in der vergangenen Woche immer wieder verlässlichen Kollegen dort getroffen. Ja. Übrigens auch danke an euch. Ihr schickt mir auch immer wieder persönliche Nachrichten mit euren Fotos. Ihr habt die letzte Woche auch wieder Spieler dort gesichtet. Also großartig, dass ihr eure Augen auch so offen haltet und völlig klar ist, dass unsere Aufstellung in der Deichstube steht. Denn auch die Frage kam, ja, ich bin weiterhin bei diesem Podcast dabei. Ja. Natürlich. Alles andere wäre fahrlässig. Ja. Also vielen Dank. für die nächsten Stunden gilt deichstube.de ist the place to be. Die App habt ihr alle, also nutzt sie. Und wenn ihr was auf dem Herzchen habt oder vielleicht noch so ein paar Vorschläge für potenzielle Spieler, dann schickt uns die an die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Leiten wir dann an Clemens und Co. weiter. Dann haben die nochmal eine bessere Orientierung.
Genau, vielleicht,
das ist auf jeden Fall eure...
Vielleicht hilft es ja dann nochmal. Wer weiß. Also es gibt ja Menschen da draußen mit guten Ideen. Dementsprechend, gute Ideen sind am Osterdeich immer gern gesehen.
Genau, auf jeden Fall. Dickes Danke an euch. Liebe geht raus. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst eure Liebe da und 5 Sterne Deluxe. Darunter machen wir es nicht. Also bei Spotify müsst ihr einfach auf diese Sternchen klicken. Ne? Ich habe es auch selbst nochmal ausprobiert, weil da ist gerade so wenig Bewegung drin. Ich will wissen, dass es euch noch gibt. Also klickt da mal drauf. So, wollen wir noch über Gladbach reden oder ist das zu weit weg eigentlich?
Ich glaube, was jetzt vielleicht ganz gut ist, das kann ich zum Schluss noch erzählen, die Anekdote. Also wir haben, was jetzt neu eingeführt wurde, wieder, das ist nach der Pressekonferenz, weswegen gestern ich auch übrigens, falls sich da 1-2 Leute gefragt haben, war der Vogt gar nicht bei der Pressekonferenz, hat der gar keine Frage gestellt. Es war währenddessen noch mit Clemens Fritz ein Talk, ne, wo ich sozusagen anwesend war und es gab danach dann jetzt wieder neu mit Horst Steffen sozusagen eine Runde nochmal abseits der Kameras, wo man mit ihm reden kann.
Okay.
So, das so ein bisschen vielleicht für den Hintergrund und da haben wir ihn dann 10, 11, 12 Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, gelöchert nochmal nach Fragen und man merkt ihm irgendwann an, er wurde sichtlich müde, er hat auch einen großen Interview-Marathon hinter sich gehabt, das Spiel hat ihn auch geschlaucht und ich glaube allgemein diese ersten 2 Monate bei Werder, die waren wirklich anstrengend für ihn und er sagte irgendwann, Leute, nehmt's mir nicht übel, aber wenn's okay ist, ich habe da hinten noch so ein halbwarmes, offenes Bier rumstehen, ich würde ganz gerne nochmal einen Schluck trinken und ich würde dann auch ganz gerne einfach mal nach Hause heute und dann haben wir gesagt, Herr Steffen, selbstverständlich machen Sie sich auf den Weg und ich glaube dementsprechend war es ihm auch anzumerken, er freut sich auch mal sehr, wenn ein bisschen Ruhe ist auf diese Länderspielpause.
Ja, klar.
Eine Woche Ruhe, es werden sehr viele Leute, ich glaube 11 Spieler sind auf Reisen, Werder hat kaum noch jemanden eigentlich zum Trainieren, haben ja auch das Testspiel abgesagt. Und dann auf Gladbach in der nächsten Woche sich wieder konzentrieren, es kommt ein paar Spieler zurück. Es werden noch 1-2 Neuzugänge Dinge integriert werden müssen dementsprechend. Das wird dann nochmal spannend, aber das vielleicht so als Schlussanekdote. Bei Werder geht man jetzt wirklich so ein bisschen in der letzten Rille in diese Länderspielpause, aber trotzdem, glaube ich, ganz glücklich beseelt nach dem 3-3.
Und dabei stehen wir am Anfang der Saison. Ja. Aber ich bin ja jetzt schon großer Horst-Steffen-Fan. Ja. Ich finde den Typen einfach cool. Ich habe mir auch die PK eben nochmal angeschaut. Einfach ein Typ, der zu Werder passt, wie ich finde. Also da sind wir mit einem guten unterwegs. Ich glaube, die Leverkusen-Fans, die hadern mit ihrem neuen Trainer. Ich meine, was soll nach Xavi Alonso auch kommen an Sympathieträgern? Ja. Ne? Ja. Also da hast du natürlich auch eine schwierige Rolle. Aber bei Leverkusen wollen wir jetzt wirklich nicht mehr reden. Das haben wir ja schon getan. Also, wir checken uns aus. Schön, dass ihr dabei war. Cheers zum Nachspieldeich und danke an dich, Bjarne.
Ich danke dir. Macht's gut.
Ciao.